Herzlich willkommen zu einem weiteren Fachgespräch. Mich freut es sehr, Andrea Thoma bei mir zu begrüßen und Stefan Schlenker. Und wie ihr vielleicht gesehen oder ihr die beiden kennt, unser Thema wird sein Jugendarbeit, aufsuchende Arbeit, mobile Jugendarbeit. Was sind da innen für Entwicklungen? Was sind da innen auch für Denkstrukturen? Was sind da innen auch für Erfahrungen, die ihr da drin? Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Danke, Stefan.
Merci.
Ich habe vor der Sommerferie ein Gespräch mit einem Jugendlichen im Zusammenhang, wo es um ein Leitbild für Jugendarbeit gegangen ist von einer grösseren Stadt. Und er hat mir dann gesagt, es sei noch für ihn Frucht gewesen, die mobile Jugendarbeit zu erfahren. Er hat immer das Gefühl gehabt, dort treten irgendwelche Sozialarbeiter, Jugendarbeiter in ihm sein Privatfeld, in ihm sein Intimfeld. Und meine Frage so an euch, eine Aussage von jemandem, der Jugend erlebt hat und Jugendarbeit auch so erlebt hat, aufsuchende Jugendarbeit erlebt hat. Wie geht ihr mit einer solchen Aussage um?
Ich glaube, also man muss sich als Fachperson bewusst sein, man tretet da in einen Bereich rein, wo Jugendliche für sich, unterwegs sind, miteinander zusammenstehen. Und dort ist es wirklich so, dass man natürlich als Fachperson dort reingeht, sich einmischt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Erfahrung wie gezeigt hat, dass wenn man sich einmischt, dort auch ganz viel Neugier rum ist. Also es gibt dann wie die andere Seite natürlich auch. Und das ist ein Spannungsfeld. Und ich finde, das Spannungsfeld muss man sich als Fachperson bewusst sein und das auch immer wieder wie zurückbinden. Und da in dem innen bewegt man sich. Also einerseits wirklich die Einmischung aufgrund von einem Auftrag, weil man geht ja aufsuchend mobil aus einem Grund, mit einer Organisation im Hintergrund. Aber es ist eine Tatsache, man geht neu mit rein, wo man sich einmischt, in eine Lebenswelt, wo man nicht weiss, ob man willkommen ist oder nicht. Das muss man dann herausfinden.
Ich komme sicher dann noch zu dir, Stefan. Du hast dich ja lange jetzt auch mit Jugendarbeit per se auseinandergesetzt. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen und wir fragen, macht das überhaupt noch Sinn, professionalisierte Betreuung, professionalisierte Jugendarbeit zu machen? Kann man denn die Jugendlichen nicht einfach sein lassen, ihre Erfahrungsfelder und ihre Lebenswelten und ihre Erfahrung machen lassen? Braucht es denn immer gerade eine professionalisierte Betreuung da drin?
Ich glaube, die Frage kann man gar nicht an Globo beantworten, sondern ich glaube, es kommt immer darauf an, also wenn jemand aufsuchende Arbeit macht, dann hat es ja einen Grund, warum das die gemacht wird. Und ich glaube, es ist dort wahnsinnig wichtig, zum verstehen, warum ist man aufsuchend unterwegs? Also warum, was ist mein Auftrag als aufsuchende Jugendarbeiterin, aufsuchende Jugendarbeiter? Warum gehe ich jetzt auf Gas? Warum gehe ich am Samstagabend auf Gas oder am Mittwochnachmittag? Und was ist mein Auftrag? Und dort sind die Aufträge sehr unterschiedlich. Das ist ja der, wo wir manchmal nicht oder einen anderen Erfahrungshintergrund haben, weil das sich auch länderspezifisch sehr unterscheidet. Und ich glaube, dort ist zentral zum Wissen, ist man unterwegs, weil man einen Auftrag hat, es darf kein Abfall liegen bleiben. Oder ist man, also ordnungspolitische Sache, ich glaube, dort ist man sich einig, dort grenzt man sich ab. Gleichzeitig kommt immer wieder aus Gemeinden raus Begehrlichkeiten, man soll dort bitte für Ruhe und Ordnung sorgen. Oder ist der Auftrag, um in der Lebenswelt präsent zu sein? Und genau, wenn man versteht, warum dass man unterwegs ist, dann geht man vielleicht auch anders damit um, mit einer Einmischung. Also wenn ich sage, mein Auftrag ist, ich bin in der Lebenswelt der Zielgruppe unterwegs und dann merke, ich bin nicht willkommen, dann geht man und geht dort nicht noch weiter bohren oder reden. Wenn es aber mein Auftrag ist, um zu schauen, dass auf dem Schulhausplatz Ordnung ist, dann habe ich ja den Auftrag, auch wenn ich störe, zu sagen, hey, aber bitte nehmt doch den Abfall zusammen. Und ich glaube, da ist ganz eine enge Verzahnung und da verstehe, da finde ich sehr zentral, wenn man aufsuchend oder mobil unterwegs ist.
Jetzt, Stefan, hast du dich ja seit Jahren auseinandergesetzt mit der Entwicklung von Jugendarbeit und von, sei das mobil oder einrichtungsorientierte Jugendarbeit. Ist denn die Form von Jugendarbeit, die jetzt im 2025 gepflegt wird, nicht eher einfach ein präventives Mittel, dass ja nichts passiert? Oder dass ja nichts kann irgendwo, oder wie Andrea jetzt gesagt hat, eben keine Emissionen, kein Littering passiert? Oder? Nehmen wir da die Jugend nicht einfach auch etwas weg? Oder? So Lernfelder, mhm. Erfahrungsfelder, wo sie auch als Menschwerdung vielleicht brauchen.
Also der Begriff des Aufsuchens, auch in seiner Bedeutung, auch was bedeutet der Hit, wie wird er vielleicht auch missbraucht? Der Begriff ist ein gefährlicher Begriff. Ich glaube, wir müssen uns im Klaren sein, da gehen wir raus und suchen Jugendliche. Und im Suchen eben genau die Professionalität, die Andrea gerade gesagt hat, dann auch nicht mehr zwingend verhebt. Wir gehen, ich finde oft auch sehr fahrlässig mit gewichtigen, mit wichtigen Begriffen um, wo es lohnt, im Sinne von einem professionellen Handeln nur mal auch genau nachzudenken. In die Lebenswelt halt. Habe ich gar nicht in die Lebenswelt so lange, bis sich jemand meldet, wie der Jugendliche, wo du drauf hast, oder junge Erwachsene inzwischen, wo dann die Hand hebt und sagt, hey, stopp. Die Straße ist auch sowas wie mein Wohnzimmer. Da hänge ich ab mit meinen Kumpels, das ist wichtig, das sind Welten, Gegenwelten, auch, die für mich Teil meiner Alltagskultur sind, gell? Und ich finde, da müssen wir eigentlich wirklich auch ran, auch ein Stück weit nur mal auch zur Form von weiterer Professionalisierung. Und ich glaube, da kommen wir mal an den Punkt, Stefan, wo du gesagt hast, dann ist es eine wahnsinnig wichtige Arbeitsform. Und wo mir natürlich in dem Grenzgang, den Andrea sehr schön gesagt hat, zwischen eigentlich Disziplinierung, zwischen ordnungspolitische Aufgaben übernehmen und tatsächlich junge Menschen helfen, hin zum auch mal gelingenderen Alltag, in ihre manchmal schwierige Situation und mit ihrem Recht, sich im öffentlichen Raum bewegen zu dürfen. Gell? Also kurz, ja, es ist up to date, mehr up-to-date denn je, glaube ich. Wir werden im Verlauf des Gesprächs, glaube ich, nochmal öfters an den Punkt kommen. Aber es braucht wirklich auch, um eben genau diesen Missbrauch ein Stück vorzubeugen. Von uns, unseren Kollegen im Feld der Jugendarbeit, der mobile, der aufsuchenden Jugendarbeit, braucht es eben wirklich diese differenzierte Auseinandersetzung mit der Professionalität. Gell? Mhm.
Wenn ich mich so mal erinnere an meine Ausbildung zum Sozialpädagogen, ist aufsuchende oder mobile Arbeit, Jugendarbeit nicht explizit so als Thema gesehen. Aber wir haben Streetworker kennt, ja. Wir haben Gassenarbeiter kennt. Und ich würde ja wie sagen, das ist ja ein Pendant und hat sich einfach vielleicht noch methodisch entwickelt hinsichtlich mobiler oder aufsuchender Arbeit. Sehe ich da richtig?
Genau, da sind wir an einem spannenden Punkt. Weil ich glaube, da lohnt sich, um nochmal sozialräumlich anzuschauen. Und zwar auch, also Grenzzüge von Schweiz, Deutschland, Österreich in diesem Dachraum. Weil ich glaube, also aufsuchen bedeutet ja mal grundsätzlich, man geht in die Lebenswelt von der Zielgruppe und dann kann es Zielgruppe Jugend sein, die wir jetzt schon mal diskutiert haben. Du hast jetzt Zielgruppe Gassenarbeit, es sind ja dann oftmals Obdachlosigkeit betroffene Menschen, suchtabhängige Menschen und man geht auch dort in denen ihre Lebenswelt. Also eigentlich kann man sagen, wenn man aufsuchend tätig ist, geht man in die Lebenswelt von der Zielgruppe, welche auch immer das da ist. Es gehen sich im Moment noch mehr Handlungsfelder auf, auch gerade sehr aktuell. Und dort haben sich die, also ich glaube, die Entwicklung zum Aufsuchen tätig sein, haben sich einerseits in den unterschiedlichen Ländern anders entwickelt und fieserweise sagt man dann am gleichen noch anders oder eben umgekehrt. Und da ist da, wo jetzt gerade aus meiner Erfahrung in der Praxis immer wieder zu grossen Konfusion führt, oder? Also ist jetzt, Streetwork ist gleich wie mobile Jugendarbeit. Kann man für Deutschland sagen, ja. Für die Schweiz kann man sagen, nein. Ist denn aufsuchende Jugendarbeit gleich wie mobile Jugendarbeit? Kann man auch wieder sagen, in der Schweiz wird das synonym verwendet. In Deutschland ist es wieder etwas anderes. Und auch nicht Deutschland gleich Deutschland, so wie ich verstanden habe. Und ich glaube, darum finde ich, ist die Frage, die du gestellt hast, ganz schwierig zum einfach beantworten, weil da ganz viel zusammenkommt. Mhm.
Dafür,
ich
weiß, dass das sind ja jetzt verschiedene Fässer, die aufgehen.
Ja, ja,
ich
möchte
noch mal ganz zurückkommen zu der Legitimation von Jugendarbeit per se. Und wir haben jetzt gehört, präventiven Charakter, oder? Also schauen, bevor etwas passiert, bevor Gewaltanwendung passiert, bevor Grenzverletzungen sind, bevor auch irgendwo zum Beispiel auch Hausrecht von jemandem verletzt wird, weil man dann halt in den Garten von denen reingeht oder Jugendliche in den Gartengärten reingeht und. Kritik ist ja oftmals, dass Jugendarbeit, die offene Jugendarbeit, die professionell offene Jugendarbeit oftmals eher Probleme generiert, Aufsicht sichtbar macht, wo sonst gar nicht da wäre. Ist der kritische Punkt, wo ich immer wieder auch von Eltern höre, ja. Oder? Wo sagen, warum denn überhaupt? Und die sollen doch in den Verein gehen. Ja. Es gibt den Fußballverein, den Hamburg, es gibt ja noch Zefi und Pfadi und Jungwacht. Es gibt, warum braucht es denn überhaupt die offene Jugend?
Aber Stefan, wenn du jetzt ganz genau mal in die Rekonstruktion einer Frage geht, hast du eigentlich schon die Antwort. Du hast gerade aber auch gesagt, ja, mache die Dinge sichtbar. Und es ist so, es sind ja Probleme dann da, aber sie werden plötzlich sichtbar in der Gemeinde. Junge Menschen kommen zu Wort. Kolleginnen und Kollegen im Bereich der offenen, der mobilen Jugendarbeit fungieren als Sichtbarmacher, Sichtbarmacherinnen, als Seismographen letztendlich. Sie geben diesen jungen Menschen eine Stimme. Und ich gebe dir recht, Dinge mögen im Verdeckten, im Verborgenen bleiben. Man kann sie durch erhöhte Repression und Polizeipräsenz ins irgendwohin verbannen, dass die jugendlichen Leute nicht mehr oder junge Leute eben nicht mehr auf der Straße sind, für uns nicht mehr erreichbar sind als Fachkräfte. Aber die Probleme sind ja trotzdem da. Aber mit uns werden sie sichtbar, die jungen Menschen bekommen eine Stimme, sie werden bearbeitbar für uns, für die soziale Arbeit. Und ich glaube, das ist die Krux. Und die zweite Sache, die du angesprochen hast, der Verweis noch einmal auf die vereinsgebundene Jugendarbeit, auf kirchliche Jugendarbeit mit Kindern, das ist richtig. Das ist ein Bastion hier bei uns in der Schweiz, auch in Deutschland übrigens drüber. Es ist aber letztendlich auch, und da haben wir valide Daten, es ist ein Bastion vor allem eigentlich letztendlich, von, wenn man auf sich an ein Schichtmodell orientiert, eigentlich auch vom der Mittelschicht. Schicht von jungen Menschen, die in relativ wohlsituierten Verhältnissen leben. Gell? Und es gibt eben wirklich einfach auch Menschen, die einen erschwerten Zugang zu diesen Vereinen, zu dieser Form eigentlich von Alltagsbegleitung, von Unterstützung findet. Und die gibt es in jeder Gemeinde, die gibt es in jeder Stadt. Und da kann, finde ich, mobile Jugendarbeit, offene Jugendarbeit eine Art Kit sein. Zwischen wirklich dieser Gruppe, zwischen letztendlich dem, es werden Probleme sichtbar, aber sie werden dann auch bearbeitbar. Und das ist auch meine Erfahrung, in langer Konsultation, Erfahrung hier von der Fachbegleitung von unterschiedlichen Gemeinden in der Ostschweiz. Da, wo wir eine etablierte, gute, starke, offene, mobile Jugendarbeit haben, da haben wir ein Stück auch mehr Frieden. Und auch mehr Frieden in Form von der Gemeinde, in der Form vom Diskurs, wo man führen kann, in Form, wie junge Menschen zu Wort kommen. Das sind wirklich meine Erfahrungen. Die Gemeinde, die sich eigentlich auch sperrt, wo die Frage oder die Aussage, die du gebracht hast, permanent in den Vordergrund kommt, auch im Gemeinderat, in der öffentlichen Diskussion, letztendlich, dort haben wir mehr oder weniger ein zerrisses Feld. Dort haben wir immer wieder Gruppen, letztendlich, die außenstehen werden, gell? Gerade im Speziellen für uns jetzt mal für die Ostschweiz. Ich glaube, das ist wichtig zu sehen.
Jetzt sagst du, aus deiner Erfahrung, aus dem, was du auch erlebt hast, in all deinen Entwicklungen oder in den Projekten, wo du drin bist, es gibt einen Mehrwert, eine Wertschöpfung für die Gemeinde, für die Städte, die da professionell pflegen, da professionell rahmen und eben auch finanzieren.
Ja.
Jetzt komme ich so noch mit ein paar Klischees. Und da würde ich mich da noch anschauen. Und wenn ich jetzt mal so sage, was viel auch kolportiert wird, es sind vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund, wo ihr antreffen, wo die Räume suchen, weil sie daheim die Räume nicht haben oder die Räume nicht gepflegt werden. Wir hätten die Probleme nicht, wenn wir nicht die Migrationsprobleme hätten. Also da jetzt aus der Perspektive von der Jugendarbeit. Wie kommt das an?
Ich glaube, man darf es und ich glaube, es gibt jetzt auch tatsächlich zwei Antworten. Ich glaube, ich würde mal eine Position von der offenen Jugendarbeit auch einnehmen. Vielleicht du stärker wirklich, du mal vielleicht auch von der mobilen Jugendarbeit. Und wenn ich es mal anschließe von der offenen Jugendarbeit, wir können beim DOI, beim Dachverband von unserer offenen Jugendarbeit, mit tolle Papers und tolle Broschüren nachlesen, nur mal die Wichtigkeit wirklich genau dieser Arbeitsform, die offene Jugendarbeit, also das ist die Treffarbeit, wo man letztendlich Jugendtreffs oder einen speziellen Bauwagenplatz hat, dann auch professionell begleitet teilweise. Diese Form von Arbeit richtet sich wirklich gezielt an alle jungen Menschen, an alle Heranwachsenden. Und das ist wichtig. Es schließt wirklich dann auch die Brücke zur Jugendkulturarbeit und bietet und bedient eben einfach Räume, wo unsere vereinsgebundene Jugendarbeit nicht abdecken kann. Und dort haben wir genauso viel und genauso engagierte Schweizer Jugendliche jetzt ohne Migrationshintergrund, die in ganz unterschiedliche Angebotsformen erreicht werden. Das sind vielleicht das Ferienprogramm, dann ist projektorientierte Arbeit, zum Beispiel in Grützlingen, wo ganz stark diese Formen auch für sich ausdifferenziert hat. In der Kooperation mit Vereinen zum Beispiel, mit Schulen. Und es gibt eine sehr klassische Treffarbeit. Und dort kann es natürlich sein, dass die Jugendliche, die jetzt den Ort und den Raum zu Hause nicht haben, die keine Vereinseinbindung sind, auch überrepräsentiert sind und wirklich ein wichtiger und ganz sicherer und guter Ort für sie auch haben. Und so ist offene Jugendarbeit, wirkt wirklich und ist auch da für alle Heranwachsenden, für alle jungen Menschen.
Jetzt in Bezug auf Jugendliche mit Migrationshintergrund, wo es eine andere Kultur kommen, ein anderes Verständnis haben, kann ja so einen Treffpunkt, kann so eine Jugendarbeiterin, Jugendarbeiter ein wesentlicher Bezugsrahmen, Bezugsperson sein.
Ich würde gerne noch schnell einen Schritt zurück machen und so wirklich auch nochmal ein bisschen mit dem Klischee aufräumen. Weil ich meine, ich habe auf etwa 8 Jahre lang mobile Jugendarbeit in einer grösseren Stadt, also Stadt St. Gallen, zurückblicken und wir sind viel mit genau dem Klischee konfrontiert gewesen und es ist schlichtweg einfach falsch. Jetzt für St. Gallen ist es wirklich falsch, kann ich sagen. Und ich glaube, es sind Bilder, wo so die herumlungernden Jugendlichen haben, Jugendliche, die kein Zuhause haben, wo irgendwie Bilder, dass dann halt migrantischstämmige Jugendliche einfach irgendwie mit 5 Leuten in einer 3,5-Zimmer-Wohnung, das sind Alltagsrealitäten, aber da allein macht es noch nicht, dass die dann mehr im öffentlichen Raum präsent sind. Weil wir haben im öffentlichen Raum haben wir ganz viele verschiedene Jugendliche. Und ich glaube, wenn ich jetzt aus der Erfahrung würde sagen, dann wäre es vermutlich ziemlich in einer Normalverteilung von der Bevölkerung, wie viele migrantische Jugendliche das sind, wie viele Urschweizer oder Schweizer Jugendliche das sind. Und auch von, du hast das Schichtmodell vorher erwähnt. Ich glaube, auch dort gibt es solche, die wirklich näher an der Armutsgrenze sind, Schwierigkeiten haben mit Integrationsthemen, bis hin zu Jugendlichen, die aus besserem Elternhaus kommen. Ich glaube, was dort ein Thema ist, ist, dass, die Bilder halt einfach so portiert werden, immer noch auch aus diesen Diskussionen eben, wir hätten ja Verein und wieso hängen jetzt die da im öffentlichen Raum rum? Und ich glaube, das sind so Gesellschaftsbilder, die sich auch einfach über die Zeit wandeln und wo ich finde, jetzt gerade, das ist auch ein von diesen Diskussionspunkten, die wir gerne haben, wo ich finde, jetzt gerade eine offene Kinder- und Jugendarbeit, egal ob aufsuchend oder eben im Treff, ist für alle Jugendlichen da. Gleichzeitig, wenn ich jetzt auf deine Frage eingehe vom Treff, ist es natürlich so, wenn man einen Treff hat, dann, obwohl man offen ist für alle, ist es immer auch mit Exklusion und Inklusionsthemen verknüpft. Also wenn dort eine gewisse Jugendgruppierung, egal ob migrantischstämmig, mittelständisch, was für ein Stempel, dass man deren aufdrucken will, wenn die dort sind, dann verdrängt sie durch das andere, die sich dort nicht zugehörig fühlen. Und das ist ein urmenschliches Problem. Und ich finde es dann immer schwierig, wenn man es dann gerade in die Jugendthematik so auf, ah, das sind Migranten, das sind die Bösen, wir hätten das Problem nicht, wenn die nicht da wären. Nein, das stimmt einfach nicht.
Ich würde sogar weitergehen und sagen, ich würde den Problembegriff nicht verwenden. Also junge Menschen, letztendlich eine Clique zum Beispiel, mit Migrationshintergrund, darf er eine bestimmte Zeit einfach wirklich auch primär mal den Raum im Club in Anführungsstrichen auch besetzen. Das darf ihr Raum sein. Und Raumaneignungsprozesse sind nicht beliebig. Und so ist es eben mit dem Jugendtreff vielleicht einmal über ein Jahr oder über 2 Jahre, dass dort, sage ich einmal, eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Peergroups mit einer bestimmten Nationalität einfach einen Ort, eine Heimat und einen Raum findet. Und das ist gut so. Und wichtig ist halt da, dass wir in der offenen Jugendarbeit in die Ausdifferenzierung findet. Also wir können viele, viele Formen von Projekten letztendlich parallel fahren. Wir können mit der Schule, mit der Verein Sachen machen. Gell? Und ich meine, da haben wir auch wunderbare Beispiele. Gell? Also offene Jugendarbeit reduziert sich nicht nur auf diese Treffarbeit. Und ich würde da gar nicht als Problem sprechen, sondern sogar, das ist doch gut. Dann sind sie erreichbar, dann sind sie adressierbar. Übrigens auch für die Schulsozialarbeit, vielleicht auch mal für andere, die jetzt wirklich da Kontakt kriegen müssen oder möchten. Gell?
Es gibt auch Zuschreibung, Verortung von du sagst, die offene Jugendarbeit, in Jugendtreff gehen nur Jugendliche, die verlassen sind. Also die haben kein wirklich daheim, die haben keine Freunde. Also die suchen dann an dem Ort ihre Bezugspersonen, ihre Reibungsfläche, ihre Möglichkeiten von Peers und so. Da wäre so eine weitere Zuschreibung. Also nicht Migration, sondern die verlassen.
Und da würde ich sagen, falsch. Also die sind sicherlich auch da, aber falsch. Wenn wir jetzt mal gucken, welche Themen werden denn aktuell verhandelt? Mobile, offene Jugendarbeit. Da sind es ganz, ganz viele Jugendliche, die Themen haben, die eben nicht so bedient, nicht so verhandelt werden, dass es für sie wirklich zur Passung kommt. Nimm mal zum Beispiel Jugendliche, die im Individuationsprozessen, also sich selber ihre Identität zu finden, ist das, mehr oder weniger schaut, im Transgender-Kontext zum Beispiel. Wirklich die eben letztendlich nicht Ansprechpartner findet, die im Bereich Social Media, die im Bereich vielleicht Mobbing, die eben nicht Bezugspersonen, nicht die andere erwachsene Person findet. Und auch genau die finden wir wirklich im Spektrum der Angebote offene und dann auch der aufsuchende oder teilweise mobile Jugendarbeit. Also es ist ein Ort, wo junge Menschen mit ihren Themen Raum findet und auch Kolleginnen und Kollegen findet, die als stabile Bezugspersonen, als Expertinnen auch eigentlich ein Stück weit an der Seite von diesen Jugendlichen stehen können. Und diese Vielfalt, also wenn du reingehst in die aktuelle Debatte, auch in die Netzwerke, was bewegt die Kolleginnen draußen, dann werden ganz viel die Themen behandelt. Gell?
Genau, ich würde es noch ein bisschen pointierter sagen und sicher sagen, es ist falsch. Ich bin sicher, es gibt Gemeinden, die das zutrifft. Ich bin sicher, es gibt Gemeinden, die es nicht zutrifft. Und das hat einerseits ganz fest damit zu tun, wie ist die Gemeinde unterwegs? Also, was gibt's auch rundum noch für Angebote? Wo ist der Jugendtreff? Also, der Ort sagt etwas darüber aus, welche Jugendgruppierungen sich dort wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Was ist die Geschichte vom Jugendtreff? Da hat ganz viele Einflussfaktoren. Und ich würde sagen, grundsätzlich kann man nicht sagen, die sind dort. Und, aber wenn sie dort sind, ist es ja umso besser, weil dort können wir ja auch gut in eine Beziehungsarbeit gehen, da können wir ja eigentlich unseren ganzen Fundus, sage ich mal, wo wir in der sozialen Arbeit auch in der Ausbildung lernen, können wir ja dort auch wahnsinnig gut uns einbringen und die Jugendlichen auch in dem innen begleiten. Mhm. Und wenn es nicht die Jugendlichen sind, gibt es auch dort, wie du jetzt gesagt hast, Punkte, wo sich eine Begleitung, eine Beziehungsarbeit lohnt und wo man für Jugendliche ein gutes Gegenüber sein kann. Mhm. Und wo einen Mehrwert bietet für auch eine Gesellschaft.
Ich bringe noch ein Drittes.
Gut.
Und das schließt ja auch.
Das erste aufstehen.
Finde ich gut.
Es ist ja wichtig in einem solchen Diskurs auch die Positionen, die wir erarbeitet haben, oder? Die sichtbar machen. Fachgespräch macht ja eine Expertise, eine Erfahrung sichtbar, die ihr mitbringt. Ihr beschäftigt euch jetzt über Jahre hinweg mit deren Anspruchsgruppe oder mit Jugendlichen im Zusammenhang mit professioneller Jugendarbeit. Und jetzt neben denen Migrationszuschreibung oder verlassene Jugend kommt noch ein Drittes, dass oftmals auch der kritische Punkt aufgezeigt wird, dass es kollektiv Probleme schafft, wo sonst nicht da wäre. Also habe ich einen offenen Jugendtreff, habe ich auf einmal ein Problem von Cannabis, von Drogen, Umschlagplatz, vielleicht von Gewaltanhäufung, von Mobilisierung, von negativen Grenzverletzungen und. Oder? Kritikpunkt ist, wir haben Probleme mit dem Jugendtreff, mit der Jugendarbeit, wo wir sonst nicht hätten.
Ja, genau. Ich meine, da müssen wir jetzt, um da wirklich ausräumen können, diesen Kritiker vermutlich eine Studie machen mit Vergleichsgruppen. Und da ist einfach nicht, schlichtweg nicht möglich. Ich würde jetzt da wirklich sagen, auch da geht ein bisschen in eine ähnliche Antwort rein, wo wir vorher bei den anderen Sachen schon gegeben haben. Also, es ist etwas da und manchmal kristallisiert sich da, wo da ist, dann halt rund um den Jugendtreff herum und wird sichtbar und in eine Thematisierung. Und ich bin ganz sicher, dass auch wenn der Jugendtreff nicht dort ist, dann würde sich das Thema irgendwo kristallisieren und aufkommen. Aber es wäre dann wie gefragt, wie kann man denn dem begegnen? Und so ist es einfach häufig aus Gemeindensicht aus, wie ich es jetzt aus meinen Erfahrungshintergründen heisst, dann gerne so, wir haben ein Problem, dort wird gekifft, jetzt muss doch die Jugendarbeit, die ist ja allzuständig, die muss jetzt dort das Problem lösen, dass die ja nicht mehr kiffen. Und es wird dann auch ein bisschen der Auftrag, oder gesagt, ja, für das haben wir euch ja, für das zahlen wir euch ja. Aber das ist ja schlussendlich nicht der Auftrag von einer offenen Kinder- und Jugendarbeit, mitnichten nicht.
Ja, ich würde vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen in eine andere Richtung zu beantworten und sage ich, ja, Andrea, aber ja, Stefan, ja. Also, wo ein Jugendtreff ist, wo viel los ist, und das wollen wir ja auch, weil oft ist ja ein Kritikpunkt, jetzt haben wir ein Jugendtreff, jetzt haben wir jemanden eingestellt, dann kommt gar niemand, wir müssen auf Suche gehen, übrigens oft, gell, die Jugendlichen. Klar, wenn da viel los ist, wenn da Party läuft, wenn da viele unterschiedliche Nutzer sind, wenn jetzt auch diese Zielgruppe kommt, wo man im Besonderen wirklich unterstützen können, ja, dann gibt's Konflikte mit der Nachbarschaft. Ja, dann ist, sage ich einmal, auch Konsum- oder Suchtverhalten ist auch ein Thema, wo viele junge Menschen sind oder Rauschtrinker oder sonstige Sachen, gell. Würde ich sagen, ja, alles das ist Thema. Und alles das gilt's dann wirklich gemeinschaftlich auch zu bearbeiten. Und ich glaube, man kann's bearbeiten. Letztlich, indem ich wirklich mehr oder weniger wirklich das Gemeinwesen, die Nachbarschaft im Blick habe, indem ich Konzepte differenziere, indem ich Menschen zusammenbringe an den Tisch und eben das wirklich gemeinsam mit den Jugendlichen mache. Und dann entstehen Lernfelder. Dann wird nämlich plötzlich deutlich, dass die Gruppe mit Migrationshintergrund oder vielleicht die, die immer Party machen, dass das auch fantastische, tolle junge Menschen sind. Die haben nämlich auch Stärke, die haben Ressourcen. Die können nämlich letztendlich wirklich auch verhandeln. Die können vielleicht auch mit dem Nachbar oder mit der Nachbarschaft tatsächlich mal ein Nachbarschaftsfest organisieren. Weil letztendlich, sie werden nicht nur eben einfach auf das reduziert. Also ich will sagen, ja, das muss man bearbeiten, das muss man auf dem Radar haben, aber darin liegt ja auch genau dann wirklich eine große Chance. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, das erlebe ich in der Gemeinde, wo das gelingend hinkriegt, als unglaublich kohäsiv. Da ist sowas wie Friede da in der Sache.
Lasst uns doch noch auf die Menschen ein genauer anschauen, wo ja in dieser Jugendarbeit die ersten Anspruchsgruppen sind, die Jugendlichen. Und wenn ich jetzt so einfach rückblickend anschaue, was für Entwicklungen, was für Rahmenbedingungen die Jugendlichen 20, 25 erleben, dann sind da schon sehr, sehr herausfordernde Transformationen, wo man drinnen ist. Dass Leitplanken einfach wegkippen, dass Orientierungspunkte wegkippen, dass Werteorientierungen einfach nicht mehr da sind, dass die völlig in einer Schieflage drinnen sind. Wenn ihr so hineinschaut in die professionelle Jugendarbeit, was kommt da auf die Fachleute zu? Oder die bilden wir ja auch da ein Stück weit aus. Was kommt die jetzt aufgrund von den Anforderungen, aufgrund auch von den Verwerfungen, die Jugendlichen wirklich ausgesetzt sind, was kommt da auf die Profession zu, auf das Handlungsfeld zu?
Also in der Vorbereitung eigentlich aufs Gespräch hat mich das auch sehr beschäftigt. Also wirklich gesellschaftlicher Wandel, gesellschaftliche Veränderung von Jugend. Was heißt eigentlich so aufwachsen? Was ist aber vielleicht auch gleich wie es auch bei uns war und was verändert wird? Ich würde es genauso, das zum Ersten genauso beschreiben, Stefan, wie du es gerade beschrieben hast, diese Verunsicherung letztlich. Und ich glaube, wenn man nur mal drauf guckt und das ein bisschen auch theoretisch strukturiert für sich, wird extrem deutlich, was Jugendarbeit oder auch mobile Jugendarbeit leisten kann. Und als erstes ist es letztendlich in diese fluide Zeit Stabilität zu bringen, in Form zum Beispiel von auch konstanten Beziehungen, von Beziehungsangebote, dass dieser andere Erwachsene da ist, dass der Ort, dass der Raum dann auch da ist, dass Kulturangebote, dass ergänzende Angebote entstehen, zur Schule oder auch zu Vereinen, die eben wichtig sind, um Identität zu bilden, Selbstwirksamkeitserfahrungen auch zu machen, in Projekten, die ich dort bearbeiten kann, auch Probleme, die ich dort lösen kann, an diesem Ort mit diesen Menschen, also wenn wir beschreiben, als sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und das sind diese Dinge, die eben so wahnsinnig wichtig sind, auch um in diesem neuen Aufwachsen ein Stück bestehen zu können. Also die Wirkung auf das Individuum letztendlich auch im Kontext psychischer Gesundheit. Und wir beschreiben ja Jugendliche, das, was du beschrieben hast, hat ja Effekte. Wirklich, nie war Jugend, und das kann man sagen, da haben wir sehr valide Befunde, so belastet, sehr früh schon hinsichtlich psychosomatische Erscheinungen, hinsichtlich auch Angststörungen wie heute. Und da sind das eben wirklich ganz, ganz spezielle und wichtige Anker. Und ich glaube, man kann es verlängern mit der mobilen Jugendarbeit entsprechend auch in öffentlichen Raum, gell?
Genau, und ich würde jetzt da gerne den Bogen machen, auch zu der Fachperson, die du ja auch angesprochen hast. Wir haben jetzt gerade im Rahmen auch von einer Weiterbildung für Fachpersonen, wo wir mit dem Phänomen begegnet sind, dass Jugendliche im Besonderen, aber eigentlich alle Anspruchsgruppen, die sich also in diesen mobilen Kontext auch gehen, punktuell, nicht überall, aber auch aus dem öffentlichen Raum zurückziehen. Also der Druck auf den öffentlichen Raum ist im Moment massiv. Und dann ist schon über eine lange Tradition sind eigentlich die Schwächsten von der Gesellschaft sind die, die als erstes vertrieben werden. Und da gehören die Jugendlichen in dieser Diskussion einfach wirklich auch dazu. Und da ist wie das eine. Und dann ist die Frage, ja, wenn die aus dem öffentlichen, also aus dem physischen öffentlichen Raum vertrieben werden, wo werden sie denn auch hin vertrieben? Und dort erlebe ich im Moment, gerade im Zusammenhang auch mit Fachpersonen aus dem DOI, jetzt aus der Schweiz ganz stark, so die ganze Digitalisierung, ja, wo wahnsinnig Raum einnehmend ist, und zwar Raum einnehmend einerseits von fast jede Stelle weiss oder ist irgendwie digital unterwegs, weil man ist ja lebensweltorientiert und man weiss, dass viele Jugendliche sich zunehmend auch in diesen digitalen, virtuellen Räumen bewegen, aber so der Anker oder das Wissen, also wie ist jetzt der fachlich, wie geht es mit dieser Professionalisierung in diesen virtuell digitalen oder Räumen, da ist wahnsinnige grosse Suche rum. Und dort ist im Moment nämlich dort auch ganz ein grosser Leidensdruck geworden, wo aber wirklich verschiedenste Akteure jetzt da auch unterwegs sind. Und ich glaube, das sind wirklich auch Herausforderungen, wie dass man fachlich dieser Digitalisierung auch begegnet. Und zwar nicht auf einer verwalterischen, administrativen Ebene, sondern wirklich im Arbeiten, in der Beziehungsarbeit, im Begegnen mit Jugendlichen, genau dort auch in diesen virtuellen Räumen, wo für mich, in meinem Verständnis, wirklich jetzt auch mobile, aufsuchende Jugendarbeit wirklich in die virtuellen Welten auch verschiebt.
Die Digitalisierung.
Zur Digitalisierung.
Zu dem komme ich noch. Nein, zu dem komme ich noch. Also, das ist natürlich auch ein Thema, wo ich in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit wahrnehme. Und da ist gerade im Bereich von der Jugendarbeit ganz ein zentrales Thema, oder? Weil es dort viel, viel mehr auch mit Entwicklungsaufgaben zu tun hat, viel mehr auch mit entwicklungspsychologischen Zugängen zu hat. Da komme ich noch. Ich möchte noch mal den öffentlichen Raum anschauen, wo da drin ja Jugendliche einfach auch per se in Anspruch nehmen
wollen. Richtig.
Weil er einfach auch dazu gehört, da drin können auch zu lernen, wie bewege ich mich dort rein, wo habe ich meine Peers, wo habe ich auch meine Aufgabenstellungen. Für mich absolut klar. Ich merke ganz stark auch in der Auseinandersetzung mit Jugendarbeit und noch mit anderen Sozialarbeit, sozialpädagogischen Handlungsfeldern, oftmals, Sozialarbeit übernimmt Stellvertreterrolle für die Eltern. Müssen nicht die Eltern viel mehr auch Rahmen geben, oder auch Umgangsformen geben, auch Wert mitgeben, wie gehe ich denn im öffentlichen Raum um, wie gehe ich mit Grenzen um, wie gehe ich eben auch mit Nähe und Distanz um. Übernehmen da nicht die Rolle von Eltern? Also, ich spreche jetzt auch Vertreter von dem Handlungsfeld.
Ja, nicht. Ja. Genau. Sorry, darf ich reingrätschen? Weil ich finde, das ist ein Thema, das mich so umtreibt.
Bewegt uns beide, glaube ich,
Wahnsinn,
sehr.
Ja, genau.
Wir haben noch Zeit.
Also. Das ist super, genau. Also, ich glaube, einleitend würde ich mal sagen, also, es gibt ja die Annahme von dem Inselmodell, entwicklungspsychologisch, da muss man sich in dieser Diskussion vergegenwärtigen. Also, zuerst ist das eigene Wohnung oder Haus, dann ist es mit dem Garten oder bis zu der Spielplatzgrenze, dann ist es irgendwie bis zum Schulhaus, dann ist es irgendwo bis zum Dorfrand. Einfach, man kann da so denken. Da finde ich mal eine wichtige Grundannahme. Und dann finde ich, man tut, also, Jugendliche haben ja so, also du hast das Buch vom Huralmann da, oder so die verschiedenen Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche haben, und eine ganz zentrale ist ja genau die Abnabelung vom Elternhaus, wo in dieser Jugendphase irgendwo wie dazugehört, eine Selbstständigkeit reinkommt, weg von Eltern. Und ich finde, gesamtgesellschaftlich haben wir Tendenz, um dann immer zu sagen, die Eltern sind für alles zuständig. Und da in einer Jugendphase. Und gleichzeitig ist aber Gesellschaft ja auch irgendwo da. Also ich finde, meine persönliche Meinung ist wirklich, dass eigentlich, also die soziale Kontrolle, der Kit von Gemeinschaften, von Gesellschaften ganz etwas Zentrales ist und sich genau in dieser Jugendphase ganz fest manifestiert. Und ich finde, Jugendliche müssen genau unabhängig von Eltern lernen, wo ihre Grenzen sind. Sie müssen genau vom Nachbarn hören, dass das Verhalten nicht okay ist. Weil sie testen ja da genau aus. Das ist ja auch eine Theorie, die fest in der Jugendarbeit verankert ist. Also mit eben diesen Aneignungsprozess kann ich aneignen. Wie wirkt da aufs Gegenüber, was passiert, so da austesten. Und das passiert wirklich unabhängig von den Eltern. Unbedingt soll es auch. Also ja, nicht dort die Eltern mehr pflichten. Das finde ich ganz zentral.
Du hast wieder gerade gegengerätscht.
Nein, gegengerätscht. Ich hätte jetzt, Andrea, schlichtweg genau das Ähnliche. Und auch wirklich nochmal einen Verweis auf diese zentrale Entwicklungsaufgabe der Loslösung vom Elternhaus, die so wichtig ist für diesen Individuationsprozess. Und was ich natürlich auch stark beobachte, es findet so oder so statt. Und Andrea, du hast es vorher angesprochen, wir kommen noch einmal drauf, auf das Thema Digitalisierung, die Bedeutung digitaler Welt und auch die Flucht, also die Loslösung vom Elternhaus, indem ich letztendlich mich in eine digitale Welt transformiere, gell? Und dort natürlich auch einer gefährlichen Welt begegne. Einer Welt mit vielen Chancen, mit vielen Faszinationen, aber auch einer gefährlichen Welt. Und ich glaube, der öffentliche Raum ist unglaublich essentiell wichtig, genau da tatsächlich eine Form von ergänzender, vielleicht auch von Gegenwelt zu schaffen, eben es doch nur das rauszugehen, doch nur zu vergemeinschaften, primäre Erfahrungen zu machen und dort im Speziellen wirklich entweder die Kolleginnen und Kollegen für die mobile Aufsuchende oder für die offene Jugendarbeit als reale Menschen, als Beziehungspersonen zu haben, wo ich mal meine Nadel zeigen kann, sagen kann, schau mal, da habe ich jetzt Fotos gesehen oder schau mal in meinen Klassenchat, da ist jetzt ein Foto von einem nackten Mädchen oder so etwas. Schau mal, was soll ich machen? Das findet dort statt. Und ich glaube, da ist der öffentliche Raum und das, dass junge Menschen draußen sein dürfen und da sind uns genau zu diesen Konflikten kommt, immens wichtig. Und junge Menschen haben ein Recht auf öffentlichen Raum. So wie wir Erwachsenen auch.
Ich habe schon mitbekommen in der Entwicklung von Jugendleitbildern, von Angeboten für offene Jugendarbeit, wo dann explizit gesagt worden ist, nachhaltige Jugendarbeit kann nur dann nachhaltig sein, wenn ich mit ihrer Herkunft auch zusammenarbeite, oder? Also, Familiensystem, Eltern, was auch immer. Ich kann nur so nachhaltig Jugendarbeit machen, wenn ich auch die Herkunft mit einbeziehe. Im Umkehrschluss, dass wenn ich merke, dass dort irgendetwas nicht stimmt, häusliche Gewalt, Vernachlässigung, was auch immer, dass ich muss den Schulsozialarbeit, dass ich muss die entsprechende Stelle, die entsprechende Behörde einschalten. Entspricht denn das der offenen Jugendarbeit?
Nach dem heutigen Verständnis ganz klar nicht.
Also hat es noch nie. Auch nicht nach dem damaligen. Aber wir bewegen uns, und das ist richtig, Stefan, wir bewegen uns da wirklich in einem Spannungsfeld zwischen, hier bei uns in der Schweiz, zwischen Kinder- und Erwachsenenschutz, zwischen der sogenannten erweiterten Garantenpflicht, die wir haben auch als Fachkräfte, gegebenenfalls wirklich eben auch Dinge melden zu müssen, die wir wahrnehmen. Und dort geht es aber darum, tatsächlich diese Grenze im Sinne wirklich mit den Jugendlichen, im Sinne von der Grenzbearbeitung auch gemeinschaftlich zu bearbeiten. Das weiß ich aus meiner eigenen so langjährigen Praxis wirklich, dann ist vielleicht wirklich Zeit, dass man mal sagt, hey, schau mal, du, das müssen wir mit deinen Eltern besprechen. Oder du, wenn da du die Probleme im Klassenchat hast, nehmen wir nur mal das Beispiel auf, hey, dann müssen wir jetzt mal mit der Lehrperson sprechen. Und das muss ich machen, aber wir besprechen zusammen, wie wir es machen. Oder ich lasse dich mit dem Problem nicht allein. Also diese Form der Grenzbearbeitung, ich glaube, das gibt's. Aber der Automatismus letztendlich, jetzt bei jeder Sache eine Rückkopplung zu den Eltern, bei, oder gar noch schwieriger letztendlich vielleicht in Richtung Polizei oder in Richtung Schule, würde ich auch wirklich sagen, nein, das ist wirklich auch ein Raum für Jugendliche mit uns als Kolleginnen und Kollegen, als Fachkräfte. Mhm.
Also auch ein geschützter Raum für den Jugendlichen, wo er seine Themen entlang von seinen Bedürfnissen, von seinen Anforderungen, Entwicklungsaufgaben auch kann leben. Gibt es denn dort nicht irgendwo eine Schieflage oder auch fast ein unüberbrückbares Spannungsfeld zwischen Schutz, also Kindesjugendschutz entlang von der persönlichen Integrität, entlang auch, und da in der Stadt auch Grenzen, wenn zum Beispiel wirklich Grenzverletzungen sind, strafrechtlicher Natur, und deren Selbstbestimmtheit, deren Eigenständigkeit, deren Autonomiebestreben von Jugendlichen. Mhm. Ist da denn soziale Arbeit nicht einfach dauernd in einem Dilemma?
Ist soziale Arbeit nicht immer in dem Dilemma? Also ich glaube, ja, der Dilemma ist da, aber ich glaube, wenn wir, also eine professionelle offene Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich ja fest am Jugendlichen selber. Und ich meine, wie manchmal haben wir Jugendliche gesehen, die gekifft haben, wie manchmal haben wir genau auch Gewalt als Thema gehabt. Aber wenn ich in einer Beziehungsarbeit bin und in einem Vertrauensverhältnis, dann muss ich ja schon auch wahnsinnig aufpassen. Also wenn ich dann gerade zur Polizei renne, also da wäre dann der Vertrauensbruch. Absolut. Und ich glaube wirklich, professionelle Kinder- und Jugendarbeit funktioniert wirklich so. Der Jugendliche ist dort im Zentrum. Und wie der Stefan da ausgeführt hat, also ich gehe nicht zur Polizei und sage, der hat im Fall oder der hat ein Messer dabei, sondern ich schaue mit dem Jugendlichen an und sage, hey, schau, ich beobachte da und da, da hat jetzt die und die Konsequenzen. Und ich bin vielleicht wirklich in einer professionellen Rolle und ich muss auch aufzeigen, wo ich denn genau meldepflichtig bin. Selbst finde ich wichtig, weil es gibt dort so, wo es wirklich jetzt in dem Schutzbereich innen ist, wo auch also Fachpersonen aus der Kinder- und Jugendarbeit in einer Meldepflicht innen sind. Und da muss ich kennen und dann muss ich sagen, wenn du jetzt weiterredest, dann ist meine Konsequenz, dass ich den melden muss. Und da ist zentral.
Und das ist für mich wichtig. Andrea, was du gerade gesagt hast, ist jetzt wirklich nochmal ein flammendes Statement für mehr und eine weitere Professionalisierung von diesem Arbeitsfeld. Weil genau das möchten wir auch als Fachhochschule in unseren Studiengängen, in der Weiterbildung, tatsächlich genau diese sehr, sehr profunde Rechtskenntnis. Und ich erkläre immer wirklich unseren Studierenden, hey, die profundeste, tiefste Rechtskenntnis musst du eigentlich haben, wenn du draußen auf der Straße bist. Wenn du bei einem sozialen Dienst arbeitest und hast da Rechtssammlung im Rücken, sage ich einmal, und dein Laptop offen und kannst schnell schauen, hier musst du oft in Sekundenschnelle entscheiden, wie gehst du vor? Das heißt letztendlich, das ist für mich wirklich ein starkes Plädoyer für Professionalisierung und für die Gemeinde und für die Gemeinderäte tatsächlich auf Fachkräfte hier zu setzen. Weil wir erarbeiten mit unseren Studierenden und wir bilden aus, mit diesem Dilemma umzugehen. Das Dilemma bleibt bestehen im Doppelmandat oder Trippelmandat, also in diesen verschiedenen Aufträgen, wo wir von der unterschiedlichen Seite haben. Aber darin sich zu bewegen im Sinne professioneller Handelns, das ist das, was eben für die Qualifikation dann ausspricht, gell? Und für mehr Professionalisierung.
Jetzt interessiert mich gleich, oder? Jetzt kommen natürlich Antworten, die einen triggern. Was sind denn Kompetenzen von jemandem, der soziale Arbeit studiert und will in den Jugendbereich, in das Handlungsfeld einsteigen? Oder was braucht es da innen für Kompetenzen? Was braucht es auch vielleicht für Ausgangslagen? Was braucht es da innen auch für Rahmungen von jemandem, der das macht? Ob jetzt da mobile Aufsuchende oder ob da einrichtungsorientierte ist, was braucht dafür innere Zugänge, Kompetenzen, wo jetzt das interessiert mich wirklich.
Darf ich, Andrea? Ich war ein bisschen mag.
Ich bin am Überlegen, von welcher Seite das Vorzell aufrollt.
Ich hole es jetzt mal als Dozent auf, Stefan, als Kollege, als Dozent auch. Und ich glaube, wir sind ja in der offenen, mobile Jugendarbeit, in Handtuchsfremdlern, in sehr breiter, offener Alltagssituation. Wir sind draußen, wir sitzen nicht am Schreibtisch. Und wir sind in einer Vielfalt von Situationen mit einer Vielfalt unterschiedlichster Adressatinnen und Adressate letztlich konfrontiert mit unterschiedlicher Problemlage, Herkunft, mit unterschiedlicher Problematik. Und ich glaube, die Fähigkeit letztendlich zu strukturieren, sich fachlich, professionell zu organisieren, sein Handeln, sein methodisches Handeln, wie mache ich eine Beratung, wie reagiere ich, wie mache ich das im Kontext, sehr, sehr schnell rückbinden zu können auf theoretische Modelle, auf Dinge, die wir hier mit unseren Studierenden erarbeiten. Also die Verbindung zwischen eigentlich mit theoretisch-methodischer Krücht und dessen, was ich dusse im Feld, also drei Weiher oben oder im Seebootpark Skrützlingen oder so, abends um 10 Uhr antriff, das muss sitzen, wie ich dort handle. Und es geht um ein ganz, ganz schnelles Rückbinden eigentlich von dem, was ich gelernt habe. Also für mich ist das ein hochanspruchsvolles Arbeitsfeld, wo man üben muss. Man muss übrigens auch unsere Adressatinnen, Adressate, junge Menschen, muss man oft auch ertragen. Es ist mir ja nicht so, dass die immer einfach sind, gell? Beileibe nicht. Man muss es auch aushalten. Ich glaube, hier braucht es auch eine hohe, hohe Stabilität, gell? Hier braucht es hinsichtlich auch meiner Sozial- und Selbstkompetenz letztendlich eine sehr klare Ausrichtung und ein sehr klares Gefühl. Wann störe ich? Wann gehe ich zurück? Wann gehe ich eben bewusst in Situationen nicht rein? Wann eskaliere ich statt zu deeskalieren? Wann mache ich mich besser auch mal unsichtbar zum Beispiel? Gell? Fanarbeit fällt mir da spontan auch an. Wahnsinnig anspruchsvoll, gell? Und ich glaube, das zu Schule, in immerwährend eigentlich einer Theorie-Praxis-Relation, in immerwährender Verarbeitung eigentlich von Situationen, mit dem, was an Theoriegerüst dahinter ist, das muss gewährleistet sein von unserer Seite.
Du wirst konkreter werden, vermute ich, Andrea.
Ja, ich war jetzt ja, sehr allgemein. Konkreter, gell? Also ich stütze da alles, was du sagst. Ich würde es einfach gerne um eine organisationslogische Komponente und eine persönliche Komponente erweitern. Und zwar finde ich, wenn man draussen unterwegs ist, man hat nicht einen Rahmen, der gegeben ist, in dem, dass man handelt, sondern es ist ja alles irgendwie so vage. Also man hat nicht ein Büro, wo ich einrichten kann, wo ich mich wohlfühle, wo jemand zu mir reinkommt, oder ein Haus oder irgendwie so ein Setting. Und von dem Hintergrund muss ich mir sehr bewusst sein, was ist mein Auftrag? Warum gehe ich am Bahnhof? Warum gehe ich im Park? Warum bin ich beim Schulhausplatz? Und da auch können begründen und legitimieren. Also auch sehr hohes Bewusstsein von meinem Auftrag und Art und Weise von, wann ich wie mache. Oder eben die Relationierung und die Reflexionsfähigkeit ganz wichtig ist. Da finde ich zentral. Und wenn ich so ein bisschen was du als Person mitbringst, wichtig finde, ist einfach Neugier. Ich finde, das ist Grundvoraussetzung, dass du überhaupt den Job kannst machen, weil dir begegnet irgendwelche Menschen, und wenn ich nicht ein ehrliches Interesse am Gegenüber habe, dann werde ich keinen Zugang finden. Da finde ich
zentral. Also die Offenheit gegenüber dem Gegenüber.
Oder? Ja, ist und zwar egal, welches Gegenüber.
Ja. Ich schließe jetzt gerade an mit dem Thema Digitalisierung. Also, es gibt jetzt Kompetenzen, die wir noch beschrieben haben. Digitalisierung erfordert noch zusätzliche Kompetenz. Oder? Da kann ja Medienkompetenz sein, da kann einen eigenen Zugang zu Digitalität haben, da kann meine Entwicklung entlang der Digitalität sein. Und ich würde gerne mit euch so ein Beispiel anschauen, wo konkret passiert ist, und ich auch im Unterricht in ganz unterschiedlichen Kontexten anschaue. Und zwar geht es darum, ich bin gerufen worden von einem Elternforum, wo auch Schulsozialarbeiterinnen, Lehrkräfte dort gewesen sind. Und die haben mir einen TikTok-Film gezeigt, wo Jugendliche Gewalt, Grenzverletzungen gegenüber anderen Jugendlichen aufgenommen haben. Und es ist wie ersichtlich gewesen im Verlauf von dem TikTok-Clip, es hat wie eine Hebelwirkung gehabt, die Digitalität, also der Clip. Also je mehr der Jugendliche bewusst gewesen ist, da wird jetzt gefilmt, desto heftiger sind Gewaltanwendungen gegenüber anderen gewesen. Und da meine Frage, wo und in welcher Form können wir als soziale Arbeit, insbesondere, gerade wenn wir in der Jugendarbeit sind, und wenn ich jetzt über so eine WhatsApp-Gruppe so einen Film sehe, so einen Clip sehe, wie können wir da innen reagieren? Was haben wir für Handlungsansätze? Wo gibt's da überhaupt für uns Zugänge, Möglichkeiten, jetzt gerade mit einer solchen Heftigkeit, oder? Können zu arbeiten. Da geht's um Wert, da geht's um Respekt, da geht's um irgendwelche Formen, wo ich mir auch bewusst bin, was macht die digitale Welt mit uns?
Also ganz spontane Antwort. Wirklich ist auch aus einem langjährigen Praxisfundus, nicht als Dozent, sondern aus einem Praxisfundus, ist Betroffenheit schaffen. Bei den Jugendlichen, die schauen, mit denen wir das zusammen angucken, die involviert sind, eine Betroffenheit schaffen. Also sowas letztendlich einen Raum zu geben, Empathie zu empfinden. Wirklich für das, was da passiert, für das, was da entsteht. Zuzulassen, drüber zu sprechen, zu schauen. Also das muss, finde ich, glaube ich, entstehen. Gell?
Lange denn nur die Betroffenheit? Müsste man nicht auch, einfach also, auch ganz klar sagen, ja, Gott,
also ich finde,
es braucht eine Positionierung natürlich zur Betroffenheit. Es braucht eine Positionierung und einen Raum, wo Betroffenheit auch entsteht. Aber meine Erfahrung ist schon auch, dass junge Menschen sehr wohl auch wahrnehmen, dass da etwas passiert, was nicht okay ist. In der Regel, sage ich immer, wenn es nicht eine starke neurologische oder Störung in der Form vorliegt. Aber junge Menschen sind auch empathische Menschen, den Raum zu geben. Aber sich klar, und das erwarten sie von uns auch, als Erwachsene und als Fachpersonen, sich auch klar zu positionieren und da auch das Statement abzugehen und nicht weichquaschen, was loszulassen.
Also ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, Gewalt ist ja nicht etwas, was mit den sozialen Medien gekommen ist. Und ja. Fachpersonen in der Jugendarbeit, wie auch sonst in der Sozialarbeit, haben sich schon immer müssen zu Gewalt positionieren. Und ich finde, das Medium ist jetzt da über eine Digitalität und dort kommt wie eben nochmal eine Komponente dazu. Also ich finde, egal ob jetzt Gewalt digital stattfindet, ob ich zuschaue am Bahnhofsplatz oder ob ich das sonst irgendwo mitbekomme, eine klare Positionierung, wenn ich von dem halte, wie es jetzt genannt worden ist, ist unerlässlich. Egal, digital, analog, wurscht. Aber im Digitalen kommen noch weitere Komponenten dazu. Nämlich, die Gewalt, die gefilmt wird, die ist im Netz, was passiert mit dem. Und dort in eine Sensibilisierung, in eine selber auch vielleicht, in eine Diskussion oder auch Fachpersonen müssen dort immer in dieser Reflexivität sein. Was bedeutet das, wenn das gefilmt wird? Ohne zu sagen, es ist Gewalt verherrlichend, sondern weil Gewalt, da geht nicht, Punkt. Da muss mal Standard sein. Aber also, was passiert jetzt mit dem Gewaltvideo? Der hat Datenspuren, da sind Gesichter erkennbar, da sind Täter und Opfer drin, da kann es Vervielfältigungen geben. Die Themen, finde ich, nehmen mit der Digitalisierung nochmal zu und verschärfen ganz klar gewisse Thematiken. Das sind die zentralen Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Wie begegnen wir denn? Dann finde ich es auch einen Unterschied. Ist es in einem Gruppenchat auf WhatsApp, was geteilt worden ist, ist es ein TikTok-Video. Also dort haben ja dann jede Plattform wieder ihre eigenen Logiken, wie es funktioniert. Sex. Also von ganz vielen verschiedenen, da würde ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich finde, da ist zentral. Und dort müssen wir Wissen haben. Und nur dann können wir drin auch agieren.
Ja, und vielleicht noch mal einen Aspekt weiter. Das ist ja eine Form von Gewalt, die dann nicht einfach vorbei ist und man mit den nachfolgenden Konsequenzen zu leben hat. Das ist ja in dieser, sage ich mal, viralen Verbreitung letztendlich einfach nicht vorbei. Eher im Gegenteil, es wird immer schlimmer letztendlich. Gell? Und du bist ja letztendlich dann auch geblamed als Opfer oder Betroffener wirklich auf eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, da ist wirklich auch sehr, sehr wichtig, sehr klar zu reagieren, auch mit der entsprechenden Stelle gemeinsam hinsichtlich der weiteren Verbreitung und auch der strafrechtlichen Verfolgung. Also auch das zu mal sehr, sehr deutlich machen, wir haben es hier mit einem Delikt zu tun. Mit hoher strafrechtlicher Relevanz. Und dort wirklich auch die Unterstützung, sage ich einmal, dieser entsprechenden Fachstelle, die man hat bei der Polizei an der unterschiedlichsten Stelle, letztendlich auch mitzunehmen, schnell zu reagieren, die Hotlines parat zu haben und zu sagen, ja, wir schauen, was können wir jetzt tun, wenn's dann soweit ist. Gell?
Ihr wisst ja, ich beschäftige mich seit langer Zeit mit der Digitalisierung, ganz unterschiedlichen Dimensionen und würde trotzdem nochmal sagen, wenn jetzt so festgehalten wird, dass die digitale Transformation eben mehr ist einfach nur eine Veränderung, sondern wirklich eine Transformation ist. Mhm. Also Raupe zum Schmetterling. Also die Transformation stellt man zum Beispiel fest, die Sprache verändert sich, Bezirksgestaltung verändert sich, zum Beispiel die Aneignung von Sexualität ändert sich. Und das macht etwas mit den Jugendlichen. Erlebt ihr da jetzt im Zusammenhang mit euren Begleit-Consulting-Aufträgen, mit euren Projektaufträgen, mit ganz konkreten, offenen, jugendarbeiterischen Organisationen, dass sich Jugendliche auch ihrer Persönlichkeit in immer ein Stück weit transformiert und anders unterwegs sind, als wir noch, wo wir jung sind, wo es die Digitalität in dieser Form sicher nicht geht.
Ja klar, also das ist Gegenstand genau von dem, was wir dann mit Jugendlichen in den Jugendtreffs verhandeln, wo wir als Fachpersonen mehrfach benannt jetzt wirklich auch mit unserem Know-how und Wissen parat sein müssen und vor allem dann diese tragfähige Beziehung dann wieder extrem wichtig ist, also einfach wirklich mit diesen Jugendlichen über diese Formen der Sexualität letztendlich auch ins Gespräch kommen. Ist das normal, was ich da sehe, wenn ich das erste Mal mit jemandem schlafen möchte, das gleich Punkt. Und da einen Raum wirklich auch nochmal zu bieten, gell? Also sicherlich auf der einen Seite in der Peers diese Sache durchaus auch aufgelöst wird, also auch da haben Jugendliche solche Kompetenzen und gibt's Bewegungen, aber dass tatsächlich solche Sachen auch bearbeitet, verhandelt werden können, gell? Also dass da wirklich der reale Raum zur Verfügung gestellt wird, das ist durchgängig Thema natürlich. In all diesen Dingen, die eben diese Popularität, diese Wahnsinnspräsenz im digitalen Medium und wenn wir uns und bei der Gym-Studie anschauen, es ist ja wirklich immens die Zeit, die dort verbracht wird. Gell? Und dass das natürlich nicht ohne Folge bleibt, ist total klar. Und ich glaube, wir müssen versuchen, eine Form von Äquivalenz auch zu schaffen, wo wir es im Reale eben auf einer Beziehungsbasis wirklich auch bearbeiten können. Wo auch junge Menschen in großer Not dann Antworten finden. Gell?
Also etwas, was ich ja beobachte, ist so die Ausrichtung nach der Jugendzeit, wenn es um Beruf geht. Ich bin sogar so wie, dass ich nicht einmal mehr von Beruf rede, sondern von Tagesstruktur rede. Ja. Oder? Und in dem digitalen Raum und auf verschiedenen Plattformen ja auf einmal andere Berufslogiken wie Influencer, oder? Mit unterschiedlichen Schattierungen daherkommt und da natürlich ein Bild gegenüber Jugendlichen vermittelt, wo unglaublich verführerisch ist. Ja. Unglaublich auch, meinte ich, mit einer Zuschreibung behaftet ist, wo für ganz, ganz wenig machbar ist.
Also ich hätte jetzt auch die Frage vorher nicht ganz so eindeutig, glaube beantwortet. Ich selber habe auch, glaube nicht eine Antwort, weil ich finde, wir sind noch irgendwo mit drin in so einem Transformationsprozess, wo ich mich schwer tue, um schon vorauseilend irgendwie zu sagen, was jetzt genau passiert. Und jetzt, gerade bei dieser Frage, finde ich, ich beobachte es noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Mache mich vielleicht jetzt aber auch ein bisschen angreifbar mit dem, was ich sagen will. Ich erlebe schon auch die ganzen neuen Felder, die sich jetzt so durch die Digitalisierung auftun. Ich meine, wir leben ja schlussendlich auch in sehr starken Strukturen, Organisationsstrukturen inne, wo man dann mit einem Bild von, wir machen eine Ausbildung, dann muss man lang arbeiten, dann muss man sich lang einsetzen, dann hat man irgendwie die Chance, um vielleicht mit 50 an einem Karrierepunkt zu sein, wo man viel Geld verdient. Das sind so die Bilder, die ich jetzt ein bisschen überzeichne, aber von dort kommen wir her. Und ich finde, die ganze Digitalisierung schafft für junge Menschen ja Möglichkeiten, um aus dem Ganzen auszubrechen. Ich will es nicht verherrlichen. Ich finde, es hat problematische Aspekte. Aber ich finde, es ist auch eine Form vom Versuch, zum Zurück zur Selbstwirksamkeit zu kommen, indem, dass man selber probiert, indem, dass man Zeichen von der Zeit für sich interpretiert und mit dem etwas macht. Und ich finde, das ist etwas sehr Kraftvolles. Ich finde, das ist etwas, was wir aus einem Blick von einer Jugendarbeit ja immer probiert haben zum Stärken. Selbstwirksamkeit und so weiter. Wo ich finde, man kann es eben auch so anschauen. Und ich will nicht negativ Aspekt klein reden, aber ich will einfach auch nicht in dieser negativen Betrachtung verhaften, sondern finde, ja, hey, ihr wächst mit dieser Digitalisierung auf, probiert aus, was da in der Welt passiert. Ich sehe da wirklich auch eine Chance drin. Ich glaube aber, da ist etwas, was sich jetzt über die nächsten 10, 20, vielleicht 50 Jahre auch wird müssen zeigen, wie wir Menschen da auch mit dem Neuen umgehen, was da mit uns macht, auch gesellschaftlich.
Und da, wo ihr gesagt habt, dass oftmals eben auch in den Räumen, wo Jugendliche ein Stück weit sich aneignen müssen, eben auch sehr exklusive Tendenzen und Dynamiken da sind, oder? Und wir wissen, im Zusammenhang mit Digitalisierung und entlang von diesen Plattformen, die einfach ganz stark benutzt werden, ist einfach der Algorithmus, der sehr exklusiv kann sein, exkludierend kann sein. Und ich glaube, dort kann dann über die Medienkompetenz von einer Sozialarbeiterin, von einem Sozialarbeiter im Jugendbereich sehr hilfreich sein, halt über den Algorithmus Zugang zu schaffen.
Genau. Aber ergänzend, wir reden immer über den Algorithmus und das ist richtig. Aber mir redet in meinen Augen zum Beispiel auch zu wenig darüber, jede Plattform ist eben auch wieder ein Raum. Und in meinem Verständnis von Raum ist der auch prägbar. Also jetzt von Jugendarbeitsstellen, jetzt vor allem aus Bayern, wo dort sehr viele Erfahrungen gemacht haben, wo sagen, hey, und jede von diesen Plattformen hat seine eigene Kultur, die sich ausbildet. Also, die verschiedenen Discord-Server. Dort hat Server, wo du nicht mit Emoji-Konten arbeiten darfst, sondern du bist gerade geächtet. Also, es etablieren sich mit diesen Plattformen auch irgendwelche Kulturen. Und da finde ich, ist auch etwas, da wird in meinen Augen auch noch zu wenig darüber geredet. Also
und wir auch noch zu wenig in der Ausbildung.
Richtig, oder?
Also wir müssen auch noch zu wenig in der methodisch, didaktisch das können übernehmen und richtig. Eben auch Handlungsansätze können definieren, was bedeutet dafür ein zukünftiger Sozialarbeiter richtig. Im Jugendbereich.
Und ich wie gestalten, Tour, wie gestalten wir die Räume? Oder? Auch aus einer professionellen absolut. Rolle heraus. Das finde ich zentral.
Also es geht nicht nur darum, Räume gestalten, einen Treffpunkt für Jugendliche, sondern eben auch die virtuellen Räume, richtig. Die immer mehr Bedeutung haben hinsichtlich Lebenswelt. Richtig. Gut. Ich schaue auf die Uhr. So schnell gehen die Fachgespräche vorbei. Wir könnten noch jene Themen, vielleicht gibt es irgendwann einmal ein Update von dem. Ich komme zu der Abschlussfrage und würde gerne einen Rückblick machen. 1974. Da bin ich 14 gewesen. Ich bin 15, 16 geworden und habe dort auch Jugendarbeit und meine Jugend erlebt. In meinem Erinnern, und ich muss wirklich sagen, in meinem Erinnern, ist dort die Jugend sehr stark politisch gewesen. Also, wir sind viel politischer unterwegs. Ich mag mich erinnern, erste Jugendhäuser sind autonome Jugendhäuser gewesen. Es war stark im Konflikt mit Generationen gewesen. Wenn ihr jetzt anschaut, 2025, und wie sieht so die Entwicklung aus? Was sind so Setzungen? Also, wenn ich jetzt würde sagen, oh, die Generationen, die verschmelzen sich immer mehr, Ältere werden immer mehr zu Partnern, zu Freundinnen, anstatt zu Älteren, und das Virtuelle, wo man sich trifft oder auch als Beziehungsebene nimmt, kommt immer mehr Gewicht über, und. Wohin geht's mit der Jugend und mit der Jugendarbeit?
Es hat einen Grund, warum das die Jugend hier so politisch war. Dort war das grosse Aufbrechen. Dort war das grosse von diesen eben Vereinsstrukturen, die man ja dann, wo sehr fest gepflegt worden sind, dort von dem wegkommen, in eine Freiheit hineinkommen mit eben eigenen Jugendhäusern, öffentlichen Raum. Ich habe den Faden weiterspinnen, als ich selber jugendlich war. Das ist so, sagen wir mal, ab 98, dort ist dann also wirklich die verschiedenen Jugendkulturen, die sich zusammen mit den verschiedenen Stilrichtungen in der Musik auch wahnsinnig also ausprägt haben. Grunge, genau, die Emos, Punk-Szene, Hip-Hop, all die haben sich ja dort wahnsinnig manifestiert. Man hat sich abgrenzt mit sichtbaren Zeichen und so weiter. Wo ich dann rund 10 Jahre später in die Jugendarbeit aus einer professionellen Sicht reingegangen bin, ist also die ganze Ausgangskultur. Also man geht in Baren, man konsumiert Musik, man ist im Ausgang, Open Air, in einer Hochkonjunkturphase, wo da so die Mainstream-Kultur gsi ist, wo sich Jugend drin bewegt hat. Dort ist dann eben das Raustrinken und das Kiffen und so sind die Themen thematisiert werden. Ich finde, wir haben schon angesprochen, jetzt ist Corona gekommen, man ist aus dem öffentlichen Raum verdrängt worden, Jugendliche haben sich müssen zurückziehen, sie haben sich nicht mehr können treffen, sie sind in der Digitalität und sie bewegen sich immer noch fest in der Digitalität. Ich habe von vielen Jugendarbeitsstellen Themen, wo sind unsere Jugendlichen? Sie sind nur noch online. Wo ich da höre. Und ich glaube, da ist im Moment da, wo im Moment gerade ist, die Digitalität in dem Leben irgendwie zu verorten, in der Jugendphase. Ich glaube, wir haben
zum Abschluss, Stefan, was gibt's für Strategien, für Bewältigungsansätze, wo ja auch bei uns gelehrt werden, die auch erforscht werden, die ein Stück weit auch zur Verfügung gestellt werden hinsichtlich der Entwicklung von so Jugendorganisationen?
Ich würde gerne anders antworten, Stefan. Wir gehen jetzt ja davon aus, dass das stimmt, was ihr sagt. Und da würde ich gerne ganz kurz nochmal dagegen halten. Also zum einen bin ich skeptisch mit Generationenetikette. Zum anderen die Aussage, dass Jugend heute weniger politisch ist, möchte ich so nicht stehen lassen. Vielleicht ist sie anders politisch wie aus
den Jahren. Ich habe nicht gesagt, da ist da
ein Schwerpunkt. Ich habe nicht
gesagt, dass die
aber Jugend ist natürlich nicht politisch ist. Ein durchaus gepflegtes Narrativ. Und eigentlich mache ich mir mehr Sorge um die Erwachsenen und um die Erwachsenen, die Politik machen oder nicht Politik machen. Und ich bin immer wieder überrascht, letztendlich, wie, und wir sehen es jetzt bei Fridays Fridays for Futures, wir sehen es beim Ukraine-Konflikt, wir sehen es beim Gaza-Konflikt, wir sehen es letztendlich in Bewegungen in unserer Gesellschaft, dass junge Menschen wirklich engagiert an diesen Themen dran sind. Gerade über neue Medien echt auch nah dran sind, dass sie auch eine Meinung haben. Gell? Und wenn wir uns anschauen, letztendlich, was sie für einen Beitrag leistet, wirklich auch für Demokratisierungsprozesse, für Demokratie, wie sie sich beteiligen. Also ich glaube, dass tatsächlich, da ist auch eine junge Generation, die sicherlich verunsichert ist, in einer Welt, für die wir als Erwachsene hauptsächlich verantwortlich sind und nicht sie. Und aber tatsächlich interessiert sind, sie dabei sind. Und ich glaube, wir müssen, und jetzt kommen wir zum dem, was du eigentlich gefragt hast, wir müssen in Form von Katalysator sein. Ich glaube, wir und gerade auch in der Sozialarbeit müssen Möglichkeiten erschließen, tatsächlich, wie können sie sichtbar werden, wie können sie auch kommunalpolitisch, wie können sie auch im Kleinen ihre Interessen vertreten, wie können sie da ihre Belange wirklich auch einbringen. Und ich glaube, das ist das beste Gegenmittel. Gell? Und so würde ich eigentlich auch sagen. Gell? Und das sehe ich auch als übrigens ureigenständige Aufgabe der offenen und dann auch der mobilen Jugendarbeit.
Andrea, Stefan, danke vielmals, dass ihr da zu Gast gewesen sind und auch die Expertise zur Verfügung gestellt habt und gerade auch so die Einblick gemacht habt auf Menschen, die im Jugendbereich tätig sind. Das sind unsere zukünftigen Jugendarbeiter. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid.
Danke dir, Stefan.
Danke dir. Merci.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen wollt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.